Ich will noch ganz kurz beten. Jesus, das wollen wir. Wir wollen, dass du uns veränderst. Wir wollen auf das hören, was du uns sagst. Ich möchte dich bitten, dass du mich deine Worte reden lässt, Worte der Wahrheit. Ich möchte dich bitten, dass du uns das Herz um dir aufschließt, dass das hineinfallen kann, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich mit dem Kolosserbrief angefangen und ich würde das ganz gern heute weitermachen, beziehungsweise auch ein Stück weit beenden. Der Kolosserbrief ist ja eigentlich nicht ganz so lang, der hat nur 4 Kapitel und die Kapitel sind auch relativ kurz. Beim letzten Mal habe ich mich schon bemüht, das ist auch was länger geworden, dass wir nicht so sehr in die Details gucken, sondern uns ein bisschen mehr auf den Gesamtzusammenhang stürzen und einfach gucken, was wollte Paulus eigentlich damit so aussagen, was ist so die Grundmessage. Und das möchte ich heute weitermachen. Also das Thema wird sozusagen weitergeführt. Der Kolosserbrief beschäftigt sich eigentlich mit einem großen Thema, mit dem Leben in Christus, was das bedeutet, was das ist. Und heute geht es um den Teil 2. Der erste Teil war ein bisschen theoretischer, da ging es mehr um den Reichtum in Christus und heute soll es ein bisschen mehr darum gehen, wie das Ganze praktisch im Leben aussieht. Das heißt, wir werden uns heute mit Kolosser 2, Vers 20 und dann bis 4, Vers 6 intensiver auseinandersetzen. Ja, ich habe, wie gesagt, den Kolosserbrief beim letzten Mal so mit eingeführt hatte, festgestellt, dass das eine Situation bei den Kolossern gerade war, die wirtschaftlich sehr schwierig war. Also die hatten irgendwie ganz schöne Mühe, so richtig zurechtzukommen, auch finanziell und wirtschaftlich ging es denen eben nicht so gut. Und die hatten irgendwie eine ziemlich blöde Aussicht auf, ja, einfach eine blöde Zukunftsaussicht, sage ich mal so. Und demgegenüber stellt Paulus den Reichtum in Christus. Das war eigentlich das große Thema des ersten Teils, dass er den Leuten einfach ein Stück weit vor Augen führen wollte, was Christus bedeutet, was es bedeutet, Christus zu haben, was es bedeutet, mit Christus verbunden zu sein. Und da gab es so 2 richtig schöne Hymnen auf Christus, die einfach ja, uns das vor Augen führen sollten. Und er hat damit angefangen, dass er das so ein bisschen beschrieben hat, und zwar unter anderem mit diesen Begriffen, diesen 6 Begriffen. Er hat also gesagt, das Leben in Christus, das bedeutet, das hat was mit Fruchtbarkeit zu tun. Das bedeutet also nicht, dass wir irgendwie nur hinleben, sondern da kommt wirklich was bei raus, das ist was Effektives. Er hat gesagt, das hat was mit Wachstum zu tun, das heißt, das ist nichts, Leben in Christus bedeutet, es ist nicht stagniert, sondern da geht was voran. Es hat was mit Stärke zu tun. Auch wenn wir uns manchmal schwach fühlen, Leben in Christus bedeutet, dass wir eine innere Stärke irgendwie besitzen. Auch Beständigkeit, auch etwas, was uns manchmal ziemlich schwer fällt, aber ein Leben in Christus bedeutet, dass wir es schaffen, beständig geduldig zu werden. Und des Weiteren Freude. Auch das bedeutet Leben in Christus. Und als letzter Punkt Dankbarkeit. Das waren so die 6 Begriffe, die er ganz vorangestellt hat und mit den Leuten zeigen wollte, das ist das, was Gott eigentlich für euch möchte. Das ist das, was Gott für uns möchte. Dieses Leben in Christus. Darauf hat er den Fokus gerichtet. Das ist das, was wir eigentlich sehen sollen. Hat aber gleichzeitig festgestellt, dass sie in einer Situation leben, wo die Leute auch empfänglich für andere Blickrichtungen sind. Ich habe das jetzt mal so einfach jetzt gegenübergestellt, einfach Dinge, die vielleicht auch in unserer Zeit ja, deutlich in den Fokus rücken. Da geht es um ein Streben nach Erfolg, nach Reichtum, nach Kontrolle, nach Glück, nach Befriedigung, nach Frieden. Das alles sind so Begriffe, wo wir sagen würden, ja, das sind Sachen, die unser Wesen ansprechen. Das ist das, was wir wollen. Aber wir stellen irgendwie fest, wenn wir das Ganze ein bisschen aufschlüsseln, dass das alles leerer Betrug ist. Wir sehen einmal, dass wir ein Leben in Christus haben, also etwas Beständiges, etwas, worin wir wirklich leben. Und auf der anderen Seite sehen wir immer, dass es irgendwie Sehnsüchte sind, aber die werden nicht so richtig befriedigt. Da steckt nichts hinter. Das ist ja trügerisch. Und das hängt damit zusammen, dass wir irgendwie in unser eigenes Herz gucken. Dass wir gucken, was wir glauben, was uns fehlt. Dass wir ja diese Weltmacht ich an die erste Stelle stellen und gucken, was brauche ich. Und nach diesem streben wir dann. Und Paulus Anliegen in dem ersten Teil war es, uns einfach die Augen zu öffnen für das, was wir in Christus haben. Was es bedeutet, in Christus zu sein. Und diesen Reichtum einfach vollkommen neu vor unsere Augen zu stellen. Er sieht also diese Gefahr, dass die Menschen den Blick abwenden und sich ihren Bedürfnissen zuwenden. Und deshalb ermutigt er, den Blick erneut auf Christus zu richten und den Reichtum, den wir in Christus haben. Und dadurch wird alles andere an Bedeutung verlieren, weil wir in diesem Leben stehen. Wenn wir in diesem Leben sind, wird alles, was alle Sehnsüchte, die werden einfach gestillt sein. Das ist das, was Paulus im ersten Teil so ein Stück weit deutlich machen will. Wir werden uns heute damit beschäftigen, wie das nun praktisch geht. Also wie funktioniert das? Wie können wir Leben in Christus haben? Was bedeutet das? Wie kommen wir daran? Beim ersten Mal ist es mehr oder weniger, dass wir die Schatztruhe geöffnet haben und geguckt haben, was ist da eigentlich drin? Und jetzt müssen wir einfach so ein Stück weit die Schatzkarte rausholen und gucken, wo ist dieser Schatz eigentlich? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dazu, dass das unser Eigentum wird? Das heißt, der zweite Teil ist, wie das Leben in Christus praktisch aussieht. Und das ist dann, wie gesagt, dieser Teil. Und da geht's, habe ich für mich zwei große Kapitel, würde ich jetzt nochmal sagen, entdeckt. Zum einen gibt es eine Grundbedingung dafür, dass wir diesen Schatz öffnen können, dass dieser Schatz unser Eigentum wird. Und das Zweite, das Leben in Christus hat was mit Veränderung zu tun. Da passiert etwas, das stagniert nicht, sondern da ist immer etwas in Bewegung. Und das ist das, was Paulus in diesem Abschnitt uns deutlich machen will. Ja, die Bedingung für ein Leben in Christus. Ganz am Anfang dieses Abschnitts sagt Paulus, wenn ihr nun mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid. Und ein paar Verse später sagt er das nochmal in ähnlicher Form, nur etwas anders mit dem nicht gestorben, sondern auferweckt. Da steht, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Die Bedingung ist eigentlich ganz einfach und auch ganz verständlich. Es bedeutet mit Christus. Das bedeutet, das heißt, wir brauchen eine Beziehung zu Christus. Alles, was Christus uns zusagt, der Reichtum, der Christus liegt, den werden wir erst dann entdecken, wenn wir verbunden sind mit Jesus. Eigentlich ist das ziemlich logisch, aber wir versuchen häufig, darum zu gehen. Wir haben gesehen, also in den Hymnen, dass das so eigentlich die ganze Zeit immer präsent war, dass das immer in Christus war. Das heißt, wir haben gestehen, dass die ganze Fülle Gottes in Christus ist und dass wir daran angeschlossen sind. Wir haben in der zweiten Hymne gesehen, dass wir in Christus vollendet sind, dass wir in Christus begraben und wieder auferstanden sind. Das heißt, dass in uns etwas abgestorben ist, etwas Kaputtes, etwas Totes, dass das wirklich mit Christus abgestorben ist und in Christus stehen wir wieder auf zu einem neuen Leben. All das haben wir aber in Christus, nicht losgelöst von ihm. Wir haben Vergebung, aber auch das nur in Christus, in der Beziehung zu Christus. Und wir haben Sieg und die Enttarnung aller Lügen. Das heißt, wir verstehen sozusagen, dass unser altes Leben, dass das eigentlich nur eine Knechtschaft unserer Sehnsüchte war. Und dadurch erlangen wir den Sieg. Wir sind fähig oder werden fähig zu einem Leben in Christus. Aber wie gesagt, all das haben wir nur, wenn wir in dieser Beziehung zu Christus leben. Grundlegend dafür ist die Gemeinschaft. Und ich will euch einfach ein paar Beispiele zeigen, die mir in letzter Zeit einfach deutlich geworden sind, wo Menschen eine ganz besondere Art der Beziehung zu Gott hatten. Und wo mir deutlich wurde, was Gott eigentlich meint, wenn er sagt, er will Beziehung zu uns. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut lesen könnt. Ich versuche es einmal mal vorzulesen. Also die erste Geschichte, das ist Abraham. Und Gott macht einen Besuch bei Abraham. Abraham bewirtet ihn dann. Und dann geht er nachher weg und will eigentlich Sodom und Gomorra zugrunde richten, weil da ganz viel Sünde war. Und ja, ich lese es einmal mal vor. Und die Männer wandten sich von dort weg und gingen nach Sodom. Das waren jetzt Engel. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Und Abraham trat hinzu und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht sind 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Gottlosen zu töten, sodass der Gerechte sei wie der Gottlose. Fern von dir sei es. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Und der Herr sprach, wenn ich in Sodom innerhalb der Stadt 50 Gerechte finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sprach, siehe, doch ich habe mich erkühnt, zu dem Herrn zu reden. Ich bin Asche und Staub. Vielleicht mögen an den 50 Gerechten 5 fehlen. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt verderben? Und er sprach, ich will sie nicht verderben, wenn ich 45 dort finde. Und da geht es weiter. Abraham verhandelt mit Gott. Da geht es um 40, um 30, um 20 und nachher später um 10. Und Gott sagt jedes Mal, okay, ich will nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte an seinen Ort zurück. Ich weiß nicht, ob ihr mit Gott mal verhandelt habt. Ob ihr in einer Beziehung zu Gott steht, wo es möglich ist, dass ihr Gott ganz persönlich mal mit ihm sprecht. Also, ob euer Gebet etwas ist, was einem Gespräch wirklich nahe kommt. Wir erleben hier eine Situation, wo Abraham eigentlich für eine Stadt kämpft, die ja ziemlich schlecht ist. Und er geht mit Gott richtig offen eigentlich um, oder? Also das finde ich total cool, aber das ist Beziehung. Er sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Da sind vielleicht 50 Gerechte bei. Du kannst sie doch nicht einfach, das widerspricht deinen Grundsätzen. Also wir merken, dass hier auf einer Ebene eine Beziehung ist, die uns manchmal abgeht. Also wir leben manchmal unser Leben, aber wir verstehen nicht, dass Gott nicht nur einfach da sein möchte oder dass wir ihn mal ansprechen, wenn es uns schlecht geht, sondern er will, dass wir tatsächlich Gespräche mit ihm führen. Ein anderes Beispiel ist Mose. Ihr kennt auch die Situation, denke ich, relativ gut. Das Volk Israel ist aus dem Land Ägypten geführt worden. Und kurze Zeit später geht Mose dann auf den Berg zu Gott und erhält die 10 Gebote. Und während der Zeit macht Aaron dann das goldene Kalb für das Volk Israel. Und daraufhin sprach der Herr zu Mose, geh hin, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat sich verdorben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel. Dich habe ich aus dem Land Ägypten herausgeführt, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Und Mose flehte zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, warum, Herr, sollte dein Zorn entbrennen gegen dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, mit großer Kraft und mit starker Hand? Warum sollten die Ägypter so sprechen? Zum Glück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten. Kehre um von der Glut deines Zorns und lass dich des Übels gegen dein Volk gereuen. Gedenke Abrahams, Isaaks und Israels, deiner Knechte, den du bei dir selbst geschworen hast, und hast zu ihnen gesagt, mehren will ich eure Nachkommen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich eure Nachkommen geben, dass sie es als Erbteil besitzen auf ewig. Und dann steht, und es reute den Herrn das Übel, wovon er geredet hatte, dass er seinem Volk tun werde. Es ist doch eigentlich faszinierend, dass es ein Mensch schafft, Gott zu überzeugen oder überreden. Aber wir merken ja, dass es auch hier eine Beziehung, fast schon eine Freundschaft zwischen diesen beiden, ja, Mensch und Gott, vorhanden ist. Gott lässt sich von Mose besänftigen. Wir merken, das ist nicht einfach ein Notschreien oder das, ja, da steckt mehr dahinter. Das ist eine Verknüpfung, eine Verbindung, eine Beziehung. So wie wir vielleicht mit jemand anders reden würden, der zornig auf jemanden ist und sagt, mach mal ein bisschen langsam, das wird schon irgendwie. Das ein ziemlich ähnliches Beispiel, was ich vor kurzem entdeckt habe, das ist Amos. Auch da sehen wir, wie Gott ein Stück weit verhandelt und wo der Amos mehr oder weniger sagt, nee Gott, die Strafe ist zu hart, das kannst du nicht machen. Und sie mehr oder weniger ja, sich eine Strafe für das Volk Israel aussuchen. Also da steht in Amos 7, so ließ mich der Herr Zebaoth sehen, siehe, er bildete Heuschrecken zu Beginn des Spätgraswuchses und siehe, es war das Spätgras nach dem Königsmähen. Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sprach ich, Herr, Herr, vergib doch, wie sollte Jakob bestehen, denn es ist klein. Der Herr ließ sich gereuen, es soll nicht geschehen, sprach der Herr. So ließ mich der Herr sehen, Siehe, Herr, Herr, rief ich, um mit Feuer zu richten. Und es fraß die große Flut und fraß das Erbteil. Da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab. Wie sollte Jakob bestehen, denn es ist klein? Der Herr ließ es sich gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr. Und dann geht es nachher noch weiter und dann macht er noch eine Sache, die dann aber auch wirklich dann nachher passiert. Also wir merken auch hier, Gott öffnet sich und zeigt Menschen seine Pläne in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung. Und sie können darüber sprechen. Mich hat das unglaublich fasziniert, wie ein allmächtiger, sündloser und heiliger Gott Menschen in seine Pläne einweiht und mit ihnen Beziehungen sucht und möchte, dass sie ein Stück weit den Lauf dieser Welt mitbestimmen. Also wir sehen hier, das hat ja eigentlich ziemlich große Auswirkungen. Also wenn jetzt Amos eben nicht gesagt hätte, dann hätte es wahrscheinlich kein Gras mehr gegeben in Israel. Und wir merken einfach, das ist keine Standardbeziehung oder kein Nebeneinanderherleben, sondern da wird Beziehung gepflegt. Was ich auch ziemlich schön fand, war Paulus. Wir hatten jetzt in der Bibelstunde bei uns, ich glaube über anderthalb Jahre, die Apostelgeschichte, hatten uns da immer so ein Kapitel so vorgearbeitet. Und jetzt hatten wir Apostelgeschichte 27. Ihr wisst ja, Paulus wurde zum Ende seines Lebens gefangen genommen und nachher nach Rom verschifft. Und unter anderem gibt es so eine Situation, wo Paulus den Leuten gesagt hat, lass uns mal hier überwintern. Aber der Hafen war irgendwie nicht so vernünftig und deshalb haben sie die Seeleute entschieden, es anders zu machen. Jedenfalls kamen sie dann in einen ziemlich heftigen Sturm. Und die Situation ist ziemlich heftig. Und dann steht da in Apostelgeschichte 27, und als man lange Zeit ohne Nahrung geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte freilich auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen, um dieses Ungemach und den Schaden nicht zu ernten. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Warum? Denn ein Engel des Herrn, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, trat in dieser Nacht zu mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser erscheinen. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb sei guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel verschlagen werden. Wir erleben das häufig, dass Paulus in seiner ganzen Zeit, auch in den Missionsreisen, irgendwie eine unglaubliche Kraft besitzt. Wir lesen das davon, dass er gesteinigt wird, sodass die Leute glauben, dass er tot ist, und er steht auf und macht weiter. Und auch hier ist eine Situation, wo er körperlich und kräftemäßig eigentlich am Ende sein sollte, genauso wie die anderen auch. Sie waren eine Zeit lang ohne Nahrung, das heißt, sie waren irgendwie fertig. Und wir sehen hier eine Situation, wo Gott auf eine ziemlich krasse Art und Weise, für uns jedenfalls, in sein Leben spricht. Aber wir erleben nichts davon, dass er irgendwie erstaunt darüber ist. Also wir haben irgendwie das Gefühl, das ist für den irgendwie alltäglich, dass Gott zu ihm redet oder dass Gott auf so eine Art und Weise zu ihm redet. Er hat es ja selber auch schon, also in der Bibel gibt es ja auch ein paar Stellen, wo das nochmal passiert, dass Gott so durch einen Engel zu ihm redet oder dass ein Engel ihn aus dem Gefängnis rausholt. Hier sehen wir einfach, dass er einfach vollkommen damit rechnet, dass Gott sich ihm zeigt, dass Gott ihm deutlich macht, was deutlich gemacht werden muss, dass Gott ihm Trost zuspricht, dass Gott ihm einfach die Gewissheit gibt, in die Situation, in der du dich gerade befindest, das ist von mir gewollt, das ist mein Plan für dich. Und auch hier sehen wir, dass es eine wirkliche Beziehung ist. Eine Beziehung, wo beide Seiten investieren, wo beide Seiten die Beziehung suchen und die Beziehung wünschen. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, die fand ich ziemlich cool. Da ging es mehr oder weniger um Beziehungen und wie man so Beziehungen gestalten sollte oder was so wichtige Sachen sind. Und der Prediger hatte diese vier Begriffe genannt. Und ich fand das irgendwie ziemlich cool. Er hat das so gemacht, dass er mehr oder weniger gezeigt hat, wie Gott eine Beziehung zu Menschen baut und uns damit sozusagen gezeigt, wie wir auch Beziehungen zu Menschen bauen können. Und wenn wir uns jetzt diese vier Begriffe angucken, dann werden wir feststellen, dass Gott alle diese vier Schritte bereits gegangen ist. Frage ist, ob wir diese Schritte auf Gott auch wieder zurückmachen. Der erste Punkt ist Investition. Was hat Gott investiert, um eine Beziehung zu uns aufbauen zu können? Er hat seinen Sohn geschickt. Er hat es möglich gemacht, dadurch, dass sein Sohn sterben musste. Er ist selbst auf diese Erde gekommen, um Beziehung zu bauen. Er ist uns ganz nahe gekommen. Er hat alles erlebt, was wir in unserem Menschsein auch erleben können. Gott hat investiert. Frage ist, ob wir bereit sind, auch zu investieren in eine Beziehung zu Gott. Sind wir bereit, die Bibel mal rauszuholen? Sind wir bereit, uns einfach mal Zeit zu nehmen, dafür mit Gott zu reden? Wenn wir anfangen zu investieren, dann wird es schnell deutlich, dass wir Vergebung brauchen. Dass Gott ein heiliger Gott ist. Wir wissen sehr schnell, dass wir Gott eigentlich nicht vergeben brauchen, aber dass wir Vergebung brauchen für das, was wir tun. Und dass wir eine geheiligte Beziehung brauchen. Und deshalb ist die nächste Frage, wenn wir eine Beziehung mit Gott wollen, sind wir in der Lage, mit Gott eine Beziehung zu führen, weil haben wir noch Schuld oder ist da Schuld, die noch nicht vergeben ist? Gibt es etwas, was zwischen uns steht? Und wenn dann unsere Schuld bereinigt ist, dann ist es auch möglich, Vertrauen in einer Beziehung möglich zu machen. Dann ist es möglich, dass eine wirkliche Vertrauensbeziehung zustande kommt. Und wenn da ein Vertrauen herrscht, dann ist es auch möglich, dass man miteinander richtig redet, kommuniziert. Dass wie Gott das mit einem Mose gemacht hat oder mit einem Abraham oder mit einem Paulus, dass da wirklich Redefluss in beide Richtungen herrscht. Wollen wir das? Ist das unser Anliegen? Sind wir bereit zu investieren? Sind wir bereit, uns vergeben zu lassen? Sind wir bereit, Gott zu vertrauen? Sind wir bereit, uns Zeit dafür zu nehmen, mit Gott zu reden? Die Grundvoraussetzung dafür, dass wir ein Leben in Christus führen, ist diese Beziehung. Und wenn wir in dieser Beziehung leben, wenn wir diese Grundbedingungen erfüllen und je enger wir in diese Beziehung eintauchen, desto mehr wird uns diese Gemeinschaft, diese Beziehung verändern. In der Bibel gibt es auch in den Sprüchen so ein paar Verse, wo deutlich wird, dass unser Umgang uns prägt. Einmal Sprüche 13, wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich zu Toren gesellt, dem wird es schlecht ergehen. Und noch ein zweiter in Sprüche 22, geselle dich nicht zu den Zornigen oder zu einem Zornigen und habe keinen Umgang mit einem hitzigen Mann, damit du seine Pfade nicht lernst und einen Fallstrick für deine Seele davon trägst. Also schon die Sprüche machen deutlich, die Leute, die Beziehungen, die wir pflegen, mit denen wir umgehen, das wird uns prägen. Und ich möchte euch ganz kurz ein paar Leute vorstellen, bei denen ich das sehr plastisch finde, diese Veränderung. Das eine ist ein Bildnis von Johannes und Jesus. Ich weiß nicht genau, was ihr so alles über den Johannes wisst. Johannes, der wird auch häufig oder mit seinem Bruder zusammen als Donnersohn bezeichnet. Und das war ein totaler Hardliner, bevor Jesus ihn fand. Es gibt so eine Szene, wo die Samariter Jesus die Häuser mehr oder weniger wehren und ihn immer weiter schicken. Und Johannes und Jakobus kommen dann irgendwann auf ihn zu und meinen, kannst du nicht mal Feuer vom Himmel schicken, damit die alle vernichtet werden. So war der Johannes drauf. Bekannt geworden ist Johannes allerdings als Apostel der Liebe. Und wir sehen besonders nachher in seinen Briefen und auch in seinem Evangelium, dass nichts ihn so sehr fasziniert hat, wie die Liebe, die Jesus gelebt hat. Dass er derjenige, der war, der, wie gesagt, auch wie ihr in diesem Bildnis dargestellt, ganz eng immer bei Jesus war und aus dieser Nähe, aus dieser Beziehung unglaublich viel gelernt hat. Johannes ist derjenige, der auch sehr genau beschreibt, zum Beispiel diese Fußwaschung, wo es einfach deutlich wird, was bedeutet, dass der große Gott sich klein macht und den Leuten die Füße wäscht. Das hat er ganz ausführlich beschrieben. Da kommt ja auch diese Geschichte mit Petrus zum Beispiel noch dazu, der sich da so ein bisschen weigert. Also das war ihm so wichtig, das war ihm so bedeutsam, dass der große Gott sich aus Liebe klein macht, sich demütigt und uns Menschen die Füße wäscht. Wir lesen später nachher, dass Jesus ihm sogar seine Mutter anvertraut und ihm sagt, er soll dafür sorgen. Auch das ist ein Beweis unglaublicher Liebe. Und wir sehen einfach in seinen Briefen, dass, ja, dass er davon total begeistert ist und dass ihn das Feuer fangen lassen hat, dass ihn das verändert hat. Eine zweite Person, die wir auch relativ, die wir eigentlich wahrscheinlich noch besser kennen, das ist der Petrus. Wahrscheinlich hätte keiner von uns auf die Idee gekommen, den irgendwann mal eine Gemeinde anzuvertrauen. Also wir wissen von dem, dass der sehr, sehr schnell mit der Zunge war und auch jede Menge Unfug geredet hat. Wie kann man so einen Typen irgendwie für Gemeindearbeit gut verwenden? Aber auch da hat Gott eine Beziehung aufgebaut. Wir wissen von ihm, dass er Jesus sogar verraten hat. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Wie kann Jesus den verwenden? Aber Jesus ist ihm nachgegangen und diese Beziehung hat auch den Petrus verändert, hat ihn bereit gemacht, hat ihn fertig gemacht. Und wir lesen gerade in den ersten Kapiteln so der Apostelgeschichte, was diese Beziehung eigentlich mit dem Petrus gemacht hat. Der war eigentlich, ich sag mal, ein ziemlicher Dummkopf, das war ein Fischer, der war nicht wirklich gebildet. Aber in der Apostelgeschichte hält er Reden, wo sich jeder ja, Prediger oder so eine Scheibe abschneiden kann. Ich habe heute in der Bibellese von Zachäus gelesen, auch so eine Geschichte, wo man ja, denkt, wie kann Gott das verwenden? Zachäus sitzt auf dem Maulbeerbaum und Jesus sieht ihn, holt ihn runter, kehrt in sein Haus ein und schon nach wenigen Stunden, scheint es mir jedenfalls, fällt ihm auf, dass da was schiefläuft, dass sein ganzes Leben mehr oder weniger auf einer Sache aufgebaut hat, die falsch ist. Und ganz ohne, dass Jesus ihm das irgendwie sagen muss, fängt er an, okay Jesus, ich habe begriffen, ich mache was falsch, ich versuche mal, also ich gebe erstmal die Hälfte überhaupt weg und alles, was ich irgendwie falsch eingenommen habe an Geld, das gebe ich den Armen oder da gebe ich vierfach zurück, sowas. Also auch da, Jesus tritt in ein Leben hinein und verändert diesen Menschen. Da passiert etwas, da bewegt sich etwas. Und das ist das, was Christus auch mit uns machen will. Wenn wir diese Beziehung suchen, Gott sucht sie auf jeden Fall. Wenn wir diese Beziehung suchen, wird uns das verändern. Und zurück zum Kolosserbrief, da geht es im Grunde genommen genau darum. Muss ich mal gucken, was das ist. Genau. Aber auch das lesen wir, dass das irgendwie in zwei verschiedenen Schritten passiert. Auch bei dem Zachäus merkte man, dass sich zuerst eine Gesinnung ändern musste. Zuerst musste sich das Herz ändern. 1. Mose 8, Vers 21, da steht, dass der Sinn des menschlichen Herzens böse ist, und zwar von Jugend an, also von klein auf. Wir haben ein kaputtes, ein böses Herz. Doch Gott will dieses Herz verändern. In Hesekiel 36 wird das ziemlich cool beschrieben. Da steht, das ist eine Verheißung an das Volk Israel, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr meine Satzung wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Wir versuchen das häufig losgelöst. Wir versuchen irgendwie was Gutes für Gott zu machen, aber ohne uns verändern zu lassen. Und hier steht, zuerst wird Gott uns ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Er wird uns das, was in unserem Herzen kaputt ist, rausschneiden. Und etwas hineintun, etwas Gutes, etwas Fleischernes. Und dann steht da, und ich werde bewirken, dass ihr meine Satzung wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Also zuerst muss ich etwas in unserem Herzen tun. Und das ist möglich durch das Sterben und die Auferstehung mit Christus. In Vers 20, in Kapitel 3, Vers 2 oder Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus. Und in Vers 20 steht noch, wenn ihr mit dem Christus in den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch den Satzungen? Also wenn wir da schon tot sind, dann brauchen wir uns den Zwängen dieser Welt, den Sehnsüchten nicht mehr hingeben. Das ist für uns gestorben, es ist passé, brauchen wir nicht mehr. Und als zweites, wenn ihr nur mit dem Christus auferweckt worden seid, also auferweckt zu einem neuen Leben, verbunden in Christus, wenn wir mit Christus verbunden sind, dann sollen wir das suchen, was droben ist, wo der Christus ist. Wir sollen auf das sinnen, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Das ist das, was Gott sich für uns wünscht. Und ich glaube, wir merken alle, dass das für uns schwierig ist. Dass Herzensänderung immer mit Schmerzen, mit viel Kampf zu tun hat. Und deshalb fand ich es ziemlich cool, David hat das ebenfalls gemacht, dass wir Gott auch darum bitten dürfen. Das ist jetzt nichts, was wir aus uns allein irgendwie raus irgendwie machen müssen. Wir haben auch in Hesekiel gelesen, dass Gott das machen will, der das machen will. In Psalm 19, Vers 15 steht, lass die Reden meines Mundes und der Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Lass das Sinn meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Wir dürfen Gott darum bitten, dass dieser Prozess passiert. Wir dürfen Gott darum bitten, dass er unser Sinn, unser Herz verändert. Und deshalb dürfen wir darauf sinnen, was droben ist, das heißt auf das, was beständig ist, was Ewigkeitscharakter hat, was gut ist, was unvergänglich ist und nicht auf das, was die Erde ist. Also auf das, was wir glauben, was wir brauchen, was nach unserem Denkschema, nach dem Denkschema dieser Welt für uns gut sein soll. Und wenn das passiert, wenn also unsere Gesinnung verändert ist, dann werden wir auch fähig, unser praktisches Leben zu verändern. Und ja, er macht das ziemlich drastisch, auch da wieder in zwei Schritten. Zum ersten sagt er, wir sollen ausziehen. Wir sollen töten. Wir sollen ablegen. Wenn wir die Klamotten, wenn wir unser Nachthemd anziehen wollen, dann müssen wir erstmal das, was wir anhaben, wegtun, ausziehen. Wofür wir das anziehen können, was dann eben praktisch ist. Wenn wir Gottes Kleidung, Gottes weißes Gewand anziehen wollen, müssen wir erst das Schmutzige und Dreckige ausziehen. Beides übereinander passt nicht. Und er hat da eine ganze Liste, die ich gleich noch zeigen werde. Und wenn wir das dann getan haben, wenn wir den alten Menschen sozusagen ausgezogen haben, wenn wir diese alte Klamotte abgezogen haben, dann dürfen wir anziehen. Und das ist ein Stück weit das, was auch bei Buße passiert, dass wir uns einmal von dem abwenden, was unser altes Leben beherrscht hat, dass wir also alles abtöten, was uns gerade auf dem Herzen liegt, oder wo wir wissen, das ist schlecht, wo Gott uns das einfach aufs Herz legt, und dass wir dann anfangen, das anzuziehen, was der Herr sich für uns wünscht. Und ja, da gibt es eine ziemlich lange Liste von Sachen, die wir, zuerst mal eine etwas kürzere Liste von Dingen, die wir ablegen sollten, aber die ziemlich in sich hat, und dann eine Liste von Sachen, die wir tun dürfen, die uns gut stehen, wo die Klamotten dann auch einfach wunderbar passen und gut aussehen. Und das eine, wie gesagt, das sollen wir abtöten, das soll ins Grab. Und ich fand es ganz interessant, mir mal anzugucken, was da so draufsteht, und versuche das ein bisschen einzuteilen. Die ersten vier Begriffe haben irgendwie ziemlich viel so mit sexueller Unreinheit zu tun. Ich weiß nicht, ich denke, in der damaligen Zeit war das ebenfalls ein Problem, wahrscheinlich anders als heute. Da wurde das wahrscheinlich noch etwas mehr ausgelebt. Heute ist das ja relativ einfach für uns Kerle, auch ins Internet auf Seiten zu gehen, die nicht gut sind. Aber das ist ein unglaublich großer Punkt, an einer Reinheit zu leben. Das Zweite, das auch ziemlich deutlich ausgeführt ist, ist Habsucht. Da steht, das ist ja als Götzendienst oder mehr oder weniger so genau dasselbe wie Götzendienst ist, wenn wir mit unserer Habe falsch umgehen, wenn wir süchtig danach werden. Und dass es etwas ist, was, ja, wie steht es da? Was den Zorn Gottes sozusagen auf die Menschen herabzieht. Und als Drittes, Zorn, Wut, Bosheit. Ich finde, das ist zeichnet etwas sehr Explosives, etwas, was wir also auch nach außen sehr stark tragen. Das ist etwas, was absolut nicht in unser Leben gehört. Und das Dritte, was ich auch ziemlich faszinierend fand, waren diese drei Worte: Lästerung, schändliche Reden und Lüge. Also auch unsere Wortwahl soll irgendwie gereinigt werden. Da gibt es Dinge, die da einfach nicht reingehören, die da nicht reinpassen. Das sind die vier so Hauptanliegen, denke ich, die Paulus da nennt, die ihm sehr, sehr wichtig sind. Und dann kommt eine relativ lange Liste an Dingen, die uns gut tun. Wie auch das Leben in Christus aussieht. Dinge, die wir uns bemühen dürfen, wirklich zu tun. Genau, also das soll alles absterben, das soll ins Grab. Und das Nächste, das dürfen wir, und da dürfen wir uns T-Shirts von drucken lassen. Das darf das werden, was uns auszeichnet. Das darf das werden, was, ja, uns ausmacht. Und ich habe für mich das auch versucht, so ein bisschen einzuteilen, einfach um damit besser klarzukommen und mir das ein bisschen besser merken zu können. Genau, das sind so die ersten Begriffe, die er alle so hintereinander wegnennt. Und er sagt dann am Ende, das alles sollen wir irgendwie in Liebe tun. Also herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend, einander vergebend. Und das alles soll eingebettet sein dadurch, dass wir Leute lieben. Also das große Thema dieser ersten Kollektion, sage ich mal, ist Liebe. Das, was wir uns auf ihr Herz schreiben dürfen. Das ist das, was uns ausmachen soll. Liebe. Das ist das, was in dieser Schatzkiste drin liegt, was Gott für unser Leben möchte. Das Zweite fand ich ein bisschen komplizierter, aber auch da wird irgendwie so ein Mainstream irgendwie deutlich, also so ein Hauptgedanke. Wir sollen erfüllt sein vom Frieden Gottes. Wir sollen dankbar sein. Dann geht es um Belehrung, darum, dass das Wort der Weisheit bei uns irgendwie vorhanden sein soll und dass wir das anwenden, dass wir uns gegenseitig ermahnen oder auch ermuntern sollen, im Glauben zu wachsen. Dann wird von Freude gesprochen und dass wir ja irgendwie in allem, was wir tun, irgendwie dankbar sind. Und das war für mich irgendwie, es ist irgendwie eine Herzenseinstellung oder wie ich mein Christsein lebe. Also ich kann mit dem, was so wie ich bin, undankbar und irgendwie unzufrieden sein, aber das Leben in Christus bedeutet eigentlich, dass wir eine freudige und dankbare Grundeinstellung in unserem Herzen tragen. Das ist das, was Gott für uns möchte. Das ist das, was Gott für uns bereithält, was in Christus möglich ist. Und ich freue mich einfach, wenn wir das irgendwie schaffen, weil das, glaube ich, auch was ist, was unglaublich strahlt. Ich weiß nicht, ob ihr habt keine Straßenbahn, aber wenn ihr mal eine Straßenbahn fahrt, dann guckt euch mal die Menschen an. Oder auch beim Zugfahren. Finde ich, ist das unglaublich schwer, einen Menschen zu finden, bei dem man feststellt, dass der wirklich dankbar ist oder dass er sich gerade freut. Die meisten hängen mit so einer Miene darum. Und wenn man sich selbst beobachtet, ist es häufig auch so, dass man manchmal ähnlich drauf ist. Dass man diese positive Grundeinstellung zum Leben eigentlich gar nicht hat. Mir fällt das häufig auch schwer. Dann auch ein ziemlich langer Absatz. Ich habe das überschrieben mit Einnehmen unseres Platzes in Gottes Gesellschaftsordnung. Also er beschreibt da, wie wir so die Beziehung zwischen Mann und Frau, dass die Frauen sich unterordnen sollen und dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Der zweite Bereich ist dann sozusagen Kind und Eltern, also dass die Kinder ihren Eltern gehorchen sollen und dass die Eltern im Gegenzug sozusagen sich ja einfach benehmen sollen und die Kinder nicht zum Zorn reizen, so steht es da. Und als nächstes diese Beziehung Knecht-Herr, also mehr oder weniger heute übertragen so Angestellter und Chef. Das ist dem Paulus ziemlich wichtig, da macht er einen relativ langen Absatz auch drüber. Also das ist auch das etwas, was wir leben sollen, uns einzufügen in die Systeme, Gesellschaftsordnung, die Gott uns gegeben hat. Einmal in der Ehe oder auch in der Familie und eben auch in der, ich sag mal, Arbeitsbeziehung. Also das darf etwas sein, was wo wir nicht aufmucken und uns einfach scheiße benehmen, sondern das darf etwas sein, wo wir uns auszeichnen als in Christus. Der nächste Punkt, das Verharren im Gebet. Und dann macht der Paulus wieder zwei Punkte, einmal den Dank und einmal die Fürbitte. Ich glaube, wir sind beim Gebeten relativ schnell bei dem, was uns belastet, wo wir Anliegen haben. Da sagt eigentlich Paulus gerade gar nichts zu, sondern wirklich erstmal der Dank, dass wir uns vor Augen führen, was Gott uns geschenkt hat. Und der zweite Punkt, jetzt auch gerade da eben in der Fürbitte, daran zu denken, dass Paulus dass die richtigen Worte findet und dass die Mission sozusagen weitergeht, dass sie Frucht trägt. Das sind so zwei wichtige Punkte. Ich persönlich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel zum Thema Gebet gelernt. Also es war so mein Steckenpferd, wo Gott mir viel zu sagen hatte. Ich formuliere es mal so. Und deshalb ist mir dieser Punkt irgendwie sehr, sehr wichtig. Zum einen, weil das natürlich auch etwas ist, wo unsere Beziehung unglaublich vorankommt. Also wenn wir anfangen, mit Gott zu reden und Gott auch wirklich alles zu sagen, was uns passt und was uns gerade nicht passt oder wo wir gerade nicht einverstanden sind oder wo wir gerade keinen Bock haben, das alles können wir Gott bringen. Und das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert, dass Gott sich das alles anhört und dass Gott uns auch versprochen hat, dass unser Gebet irgendwas bewirkt. Und das habe ich persönlich auch sehr erlebt. Und da bin ich Gott sehr, sehr dankbar für. Und der fünfte Punkt ist ein Leben in Verantwortung. Das bedeutet, dass hier steht, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die da draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also wir dürfen ein Leben leben, wo es eben nicht nur um uns geht, sondern wo wir unseren Glauben oder das, was wir haben, eben auch nach außen tragen. Und dass wir das in einer verantwortlichen und guten Art und Weise tun. Und das ist dem Paulus wichtig. Also diese, ich habe es jetzt in 4 Kästen für mich eingeteilt, um mir das besser merken zu können. Also einmal, dass unser Wesen, unsere Liebe durchtränkt ist mit Liebe, dass wir in einer wirklich dankbaren und freudigen Grundhaltung irgendwie leben, dass wir unseren Platz in der Gesellschaft finden und einnehmen, dass wir die Beziehung nach oben zu Gott niemals schleifen lassen, sondern dass das da immer eine enge Connection irgendwie ist. Und als 5. Punkt, dass wir in Verantwortung leben, dass wir uns bewusst sind, dass wir eine Verantwortung haben, dass es Aufgaben für uns gibt, dass es Dinge gibt, die wir machen und tun sollen. Genau, also nochmal kurz zusammengefasst, die Bedingung für das Leben in Christus ist die Beziehung. Eigentlich selbstverständlich, aber uns manchmal doch irgendwie ein bisschen schwer zugänglich, würde ich sagen. Oder wir versuchen irgendwie jedenfalls gut zu sein oder auch gut zu wirken, aber irgendwie hat das manchmal wenig damit zu tun, dass wir tatsächlich auch eine Beziehung zu Christus haben. Und deshalb wird es meistens auch so sein, dass ja unsere Versuche, gut zu sein, nur ein paar Stunden oder vielleicht auch nur ein paar Tage anhalten. Aber wenn wir in dieser Beziehung leben, dann wird uns das grundlegend verändern. Dann wird erstens einmal unser Sinn verwandelt, dadurch, dass wir mit Christus sterben und wieder auferstehen, dass sozusagen dieser Tod, den Christus gestorben ist, für uns in Anspruch nehmen und auch das Leben in Christus, dass wir das wieder in Anspruch nehmen und dass wir dadurch sinnen auf das, was droben ist und dass wir dadurch dann auch nicht mehr auf das gucken, was auf dieser Erde ist. Und als letzten Punkt, als Grundkonsequenz mehr oder weniger, dass unser Handeln, unsere Worte verändert werden, dass wir also dieses in Christus sein nicht nur sind, sondern dass wir das leben können. Und dazu gehören eben 2 Bereiche. Das eine, dass wir das abtöten, was da nicht reingehört, dass wir das von Gott ausräumen lassen. Und als zweites, dass wir dann das anziehen und uns ja das mehr oder weniger aufs Herz schreiben, was Gott für uns möchte. Und diese Grundbegriffe sind in einen Kreislauf gebracht. Also zuerst muss ich an unserer Christusbeziehung etwas tun. Das ist eine unglaublich wichtige Voraussetzung. Als nächstes kommt dann, dass unser Herz verändert wird. Und dass dann unsere Worte und Taten verändert werden. Das ist ein Prozess, ein ständiger Prozess. Wir werden das nicht von heute auf morgen können. Wir werden das ganz sicher, hier sind auch eine Menge Leute, die älter sind als ich, und die werden sagen, dass sie mit dem Prozess immer noch nicht fertig sind. Aber das ist ständige Reformation, ständige Veränderung. Das ist ein lebenslanger Prozess und es ist vor allen Dingen auch ein Kampf. Also wenn ihr das wollt, dann werdet ihr merken, dass es dass euch der Sieg nicht entgegenreitet, sondern es gibt natürlich Satan, der da überhaupt gar kein Interesse hat, dass ihr dieses Leben lebt und dass ihr dieses Leben vor allen Dingen noch verbreitet. Was mir da auch irgendwie deutlich wird durch dieses Bild, ist, dass wir abhängig sind von Christus. Also gerade wenn wir wenn wir eben die Beziehung so brauchen, wenn das eine Grundbedingung ist, dann sind wir unglaublich davon abhängig, dass Christus bei uns lebt, dass er uns verändert. Und das ist manchmal auch etwas, was wir vergessen. Also wir sind manchmal sehr schnell im Organisieren und im Handeln und Machen und Tun und vergessen dabei, dass alles, was wir tun und wie wir es tun, davon abhängig ist, ob Christus in unserem Leben irgendwie eine Rolle spielt. Ja, wenn die Beziehung zu Christus also nicht stimmt, dann müssen wir uns nicht funktionieren, wenn die Beziehungen zu unserem Nächsten auch nicht so richtig funktionieren und unser Leben irgendwie eine Katastrophe ist. Ja, das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Also wir haben einen unglaublichen Schatz in Christus und diesen Schatz, den können wir auspacken, der kann uns gehören, wenn wir anfangen, Gottes Nähe zu suchen, uns bei ihm aufzuhalten. Und diese Nähe, die wird uns verändern, die wird uns zu neuen Menschen machen. Das wird zuerst unser Herz verändert und umgedreht, umgekrempelt, da wird rausgeschmissen, was nicht reingehört, und eingebaut, was reingehört. Und dann sind wir auch fähig, ein schönes Christsein zu leben. Soweit.